Einen wunderschönen guten Abend zu einer neuen Folge Villa Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute Folge 100, ich glaube 92, ich habe vergessen nachzugucken. Ich tippe einfach auf 192 und damit kommen wir bestimmt der Wahrheit sehr, sehr nah. Und wir sind etwas später dran als geplant, weil hier sich technische Wunder abgespielt haben. Aber gewohnt nervenstark hat Kapitän Thomas das Schiff durch diese unruhige See gesteuert. Hat mich beruhigt und dementsprechend sind wir jetzt dabei und sind wieder hier und könnt ihr mit uns diesen wunderschönen Podcast lauschen. Wir nehmen ihn auf, ihr lauscht. Guten Abend, Thomas.
Guten Abend.
Wir haben festgestellt, dass unsere Aufwachzeiten heute kaum unterschiedlicher sein konnten. Wir sind, wenn ich das richtig überschlagen habe, 8,5 Stunden versetzt zueinander aufgestanden. Und wir sagen jetzt nicht, wann wer aufgestanden ist.
Aber wir sind in derselben Zeitzone.
Ach so, ja, stimmt, das ist eine wichtige Information noch. Wenn ich ab und zu mal, also wenn es einen dumpfen Schlag gibt, dann bin ich mit dem Kopf auf die Tastatur aufgeknallt. Mich wundern, ist nicht weiter schlimm. Aber ansonsten ist der eine von uns etwas ausgeschlafener als der andere. Grundsätzlich im Leben und auch heute. Das ist, dem ist so. Ich habe dich vorher gefragt, wir könnten, aber haben wir überhaupt Themen? Und du hast gesagt, ja klar. Und dann habe ich mir noch überlegt, was meint er wohl? Und dann hast du mir den Link geschickt zur Liste und dann konnte ich ganz verschämt einen Punkt hinzutragen und war erstaunt, was sich doch alles getan hat.
Ja, es gibt eine ganze Latte von Sachen, die seit der letzten Sendung passiert sind. Also wir haben ja einen Tag vor der Präsentation der Strecke der Tour de France 2018 unsere letzte Folge aufgenommen. Mhm. Ja, und dann wurde ja die Strecke präsentiert mit dann doch einigen Überraschungen, wie wir sie eigentlich so nicht erwartet hätten. Mhm. Und ja, rundum gesagt ist es eigentlich so, glaube ich, heute das größte Thema. Es gibt noch so zwei, drei andere Dinge.
Ja, zu ergänzen.
Würden wir auch anfangen.
Ergänzend, flankierend sozusagen. Genau, dann lass uns nicht lange diesen Spätabend noch später gestalten oder irgendwie so. Tour de France 2018, die Strecke. Möchten wir sie im Einzelnen durchgehen oder sollen wir mal so insgesamt sie betrachten? Wie hätten Sie es gerne, Herr Goldmann?
Ja, ich würde sagen, also wir gehen mal auf die Highlights ein.
Ja, gerne.
Und also erstmal so ganz grob gesagt, die Einteilung, natürlich wieder viele Flachetappen, dafür ein Mannschaftszeitfahren, eine Kopfsteinpflaster-Etappe. Und die Berge kommen auch nicht zu knapp.
Ja, eine sehr, sehr, sehr kurze Berge. Ich glaube, eine der kürzesten Etappen, die wahrscheinlich jemals so als einzelne Etappe, aber das sind jetzt mal Zeitfahren und so Geschichten außen vor gelassen, gefahren wurde. Also eine Bergetappe mit knapp unter 70 Kilometern in den Pyrenäen. Acht Fahrer. Nur dabei, fällt mir jetzt auch noch so ein als große Neuheit. Was noch?
Mannschaft. Ja, Start in der Vendée.
Ja.
Das stand ja jetzt schon für längere Zeit fest und dementsprechend in der Vendée geht es dann auch auf den ersten Etappen so ein Stückchen weit immer in Küstennähe entlang und dementsprechend sind zwar diese ersten Etappen relativ flach, sage ich jetzt mal, aber natürlich in der ersten Woche extrem hektisch und durch die Gefahr, potenzielle Gefahr von Windkanten, wird es dadurch natürlich dann munter im Feld zugehen.
Und weiß ich nicht, dass ich meine, mich erinnern zu können, das gab es schon mal oder gab es jetzt längere Zeit nicht. Es gibt auch unterwegs an den Zwischensprint sozusagen. Gibt es
ja, genau, also das hat man sich sozusagen von der Bing Bank Tour abgeschaut. Da gibt es den sogenannten goldenen Kilometer. Also sprich auf einem Kilometer drei Zwischensprints, wo jeweils, glaube ich, 3, 2 und 1 Sekunde Zeitbonifikation vergeben werden.
Moment, das muss man nochmal erklären. Also das habe ich nicht durchschaut verstanden. Also ein Kilometer wird genommen. Und auf diesem einen Kilometer gibt es drei Zwischensprints, also wahrscheinlich einen am Anfang, einen in der Mitte und einen am Ende oder so, ne, irgendwie. Und für jeden dieser Zwischensprints gibt es diese Zeitbonifikation. Das heißt, angenommen, ein Fahrer würde sich 5 Kilometer vorher überlegen, ach, es wäre eine gute Idee auszureißen, könnte der sich maximal 9 Sekunden rausholen.
Genau. Ah. Also so war das zumindest immer bei der Bing Bang Tour.
Ah, okay. Das war mir nicht ganz klar. Ich dachte, es wäre halt wie früher, die Zwischensprints einfach, ne? Also du holst den Zwischensprint und kriegst die Punkte, aber das ist so auf 1 Kilometer sozusagen zusammengenommen.
Aber ich glaube, es wird vor allem wichtig auf den Etappen, wo es vorher eine Zieldurchfahrt gibt.
Mm, okay, verstehe. Also wo sozusagen nochmal mit einem Rundkurs gearbeitet wird in der Hinsicht.
Genau, um halt die erste Zieldurchfahrt für die Zuschauer auch attraktiver zu machen.
Ja, soll das etwas animierter gestalten. Ja, macht durchaus Sinn. Ne, ich weiß nicht, ich finde es immer schwierig, solche Sachen, wie soll man sagen, weißt du, so festzulegen. Wir machen jetzt 1 Kilometer und dann, weißt du, die örtlichen Gegebenheiten können ja immer sehr variieren, ne? Also, dass man, aber da wird man ja irgendwie einen Weg finden, dass man das so gestaltet oder dass man es, oder hoffen wir andersrum, dass es möglichst sich so gestaltet wird, dass es auch Sinn macht in den einzelnen Fällen. Und dann,
aber macht natürlich das Rennen in der ersten Woche nicht weniger hektisch. So,
nee,
so
ein das
Kilometer, wo dann mal alle vorne rauspreschen wollen.
Ja, und es wird mit an sich an Grenzen der Wahrscheinlichkeit auch nochmal deutlich schwieriger, bis sich die richtige Gruppe gefunden hat, wo man seine Leute drin geschickt hat und die richtige Zusammensetzung der Gruppe. Weil jetzt muss man ja noch mehr im Auge behalten, wer könnte sich da gegebenenfalls irgendwie, 9 Sekunden. Zeitbonifikation rausholen. Das wird auch interessant, das gelbe Trikot.
Es ist die Frage, ob es dann überhaupt noch Ausreißergruppen gibt, überhaupt nicht bei der Kürze der Etappen alle zugefahren werden. Also es ist ja so, dass es gut, die, sag jetzt mal, erste und zweite Etappe sind mit 183 und 189 Kilometern durchschnittlich lang für eine Tour de France-Etappe. Ja. Aber gut, das kommt dann schon in der ersten Woche so hin. Danach haben wir auf der dritten Etappe dann das Mannschaftszeitfahren und danach wirst du ja schon zumindest eine gewisse Struktur haben und gewisse Abstände auch haben, weil es ja immerhin 35 Kilometer lang ist, das Mannschaftszeitfahren.
Die alte Diskussion, ist ein Mannschaftszeitfahren zeitgemäß oder nicht? Macht es Sinn oder nicht? Ist es im Rahmen einer solchen Veranstaltung macht es Sinn oder macht es nicht? Bei mir schlagen da ja immer zwei Herzen in der Brust. Ich will das natürlich, und da sind wir klar, bin ich sehr, sehr sicher einer Meinung, dass es unter ästhetischen Gesichtspunkten ja fast schon die Königsdisziplin ist. Also, ne, also von der Ästhetik, die da an den Tag gelegt wird, bei den meisten Teams zumindest, wenn sie sich nicht gegenseitig nach vorne stupsen. Ohne Frage eine Augenweide. Aber es ist nun mal einerseits ein Einzelsport, andererseits ein Mannschaftssport. Wie siehst du es dieses Mal? 35 Kilometer ist ja noch überschaubar. Ich glaube, die Deckelung der Abstände gibt es nicht mehr.
Nee, was heißt überschaubar? 35 Kilometer ist eigentlich eine gewaltige Distanz für Mannschaftszeitfahren. Ja? Wenn du siehst, bei den bei der Vuelta zum Beispiel ist es ja eigentlich jetzt gang und gäbe, dass die erste Etappe immer ein Mannschaftszeitfahren ist oder die Vuelta mit einem Mannschaftszeitfahren eröffnet wird oder auch der Giro ab und an, und da sind das dann in der Regel so zwischen 15 und 20 Kilometer. Also das ist schon ganzer Batzen und ich bin da ja eigentlich bei dir. Also ich sehe das als Wunder, also ich gucke mir das auch gerne an von der Ästhetik her, aber es ist für mich, ich finde, es ist Wettbewerbsverzerrung, weil die Mannschaften, also eine Mannschaft mit einem großen Budget ist natürlich immer klar im Vorteil zu einer Mannschaft, die eine Wildcard jetzt zum Beispiel hat. Also da ist natürlich zum einen das Equipment zu nennen und zum anderen natürlich auch die Besetzung mit den Fahrern. Also als Team mit großem Budget habe ich natürlich ganz andere Möglichkeiten, gezielt auch Fahrer dazu einzukaufen. Und als Team mit wenig Geld, bin ich da doch irgendwo limitiert und ist na gut, es könnte sich natürlich eine Mannschaft aufstellen, die nur Zeitfahrer hat, aber was würde das für einen Sinn machen, wenn man dann keinen Kapitän mehr hat?
Andererseits muss man ja auch sagen, die Mannschaft, also weißt du, welche Mannschaft oder andersrum, die Mannschaften, die eine Wildcard hat, würde eh nicht um den Sieg mit rumfahren. Ne? Also auch da, für die ist es nur ein anderer.
Naja, aber auch sowas kann es geben. Also wenn ich mich zum Beispiel zurückerinnere, Androni, die waren mal beim Giro eingeladen 2005 und sind mit Hujano aufs Podium gefahren und der ist bis zur vorletzten Etappe um den Sieg mitgefahren.
Ja, aber das sind jetzt wirklich sehr, sehr singuläre.
Ja, aber es geht ja nicht nur bei diesen Mannschaften da unten los, sondern es gibt ja dann auch schon Unterschiede beispielsweise zwischen einem Team Sky und einem Team Movistar. Also da hat ja auch das eine Team mehr Geld als das andere und kann dementsprechend die Fahrer auch verpflichten.
Klar, aber die sind ja auch dann grundsätzlich in der Position. Also ich glaube, das ist nur so ein Mosaikstein in dieser grundsätzlichen Diskussion, wie es mit Geldern und mit Mannschaftszusammenstellungen umzugehen. Ne? Also ich glaube, da manifestiert sich das vielleicht noch, also bei einem Mannschaftszeitfahren wird es am allerdeutlichsten, was sich sonst
ja, und deshalb ist es
zeigt.
Halt... ist es halt noch eigentlich nicht nötig gewesen, das jetzt noch zusätzlich mit reinzunehmen. Weil dann hast du ja natürlich von Anfang an dann schon mal noch einen größeren Rucksack, den da irgendwie ein Quintana oder ja, Landa vielleicht dann aufgeschnallt bekommen.
Oder einmal Werde.
Oder auch der.
Ja, also ich aber andererseits könnte man dann auch sagen, das ist halt ein Bestandteil des Radsports, ne? Und es wird ja auch nicht jedes Jahr oder wird es hier, nee, ich kann mich noch, war letztes Jahr ein Mannschaftszeitfahren dabei? Kurzes. Ne, also andererseits kann man auch sagen, ein Team Sky wird dadurch benachteiligt, dass es auch nicht jedes Mal stattfindet. Ne? Also dann gab es das mal nicht, dann gibt es mal wieder. Also so die Mischung macht's. Ne? Und vielleicht, es könnte sich ja auch sonst, angenommen das Mannschaftszeitfahren wäre nicht drin gewesen, sondern einfach nur eine Sprinteretappe, dann würde wiederum wahrscheinlich ein Froome nicht ohne Grund sagen, hey, was ist denn dieses Jahr los mit Zeitfahren? Weil im Grunde genommen gibt es nur ein und dann auch noch welliges Zeitfahren überhaupt in dieser Tour de France.
Ja, also aber dafür kann er seine Mannschaft dann ja wieder anders ausrichten. Also es geht ja nicht nur um die Rolleure, sondern er kann ja dementsprechend auch bessere Bergfahrer kaufen.
Ja,
als ein Movistar-Team.
Klar, hat er immer mehr Möglichkeiten, natürlich.
Ja, also natürlich ist es dann nochmal spannend zu sehen, im nächsten Jahr dann, dass es zwar schon auf der dritten Etappe ist, aber immerhin sind noch zwei Etappen davor. Und wenn jetzt dann noch bei einem Team ein oder zwei Fahrer ausscheiden, dann ist man halt nicht mehr zu acht oder zu siebt, sondern mit Wahl nur noch zu sechst vielleicht in diesem Mannschaftszeitfahren, was natürlich auch ein Faktor werden kann. Und man hat gesehen, zum Beispiel jetzt beim Mannschaftszeitfahren bei der Weltmeisterschaft in Bergen, da war halt zum Schluss des Team Sky, meine ich, auch nur noch, ja, wirklich mit der Anzahl an Fahrern, die man auch braucht, um ins Ziel zu kommen. Und ein Team Sunweb hatte da noch einen Mann mehr.
Wobei war das nicht, also ich weiß, bei den Damen war das nämlich noch die Diskussion. Das waren ja auch teilweise so taktische Entscheidungen, ne? Dass man gesagt hat, diesen einen mittleren Berg, den fährt halt einer volle Pulle hoch und lässt sich oben rausfallen und so. Ich weiß nicht, aber da gab es so unterschiedliche taktische Herangehensweisen. Aber ich muss gestehen, ich weiß nicht mehr genau, ob das auch diese... ob das auch der Fall war, weswegen das Team Sky dann nur mit so wenig Fahrern ankam, müsste man nochmal sozusagen nachschauen. Dann ist das die Etappe 4 mit dem Kopfsteinpflasterpassagen? Oder
ist nee, das kommt erst viel später. Also wir haben dann erstmal, ja, so sag jetzt mal eine Flachetappe noch, dann kommt ein welligeres Teilstück, Lorient nach Quimper, also
ja, ich suche auch gerade die Route A,
da geht's also den ganzen Tag eigentlich im Prinzip nur rauf und runter, so ein bisschen Ardennen-mäßig vom Stil her. Genau, und das ist halt auch nochmal so eine Etappe, ja, da könnte man schon mit einer guten Mannschaft einen gewissen Schaden anrichten. Und dann die nächste Etappe, die Zielanlage, die kennen wir da ganz gut, die Meurthe Bretagne.
Ja.
Letztmals im Programm 2015 gewesen. Ist so eine kurze Rampe zum Ziel hoch, wo 2015 Alexis Villamoe vom Team AG Dessert gewonnen hat. Ja, und große Abstände unter den Favoriten sind da eigentlich auch noch nicht zu erwarten, aber vielleicht schon ein kleiner Finger zeigt, wer nicht so gut drauf ist. Danach wieder so zwei Überführungsetappen, bevor dann die Etappe 154 Kilometer Arras-Roubaix mit dem Kopfsteinpflaster kommt.
Aber sie fahren nicht, also natürlich nicht so eine Strecke wie bei Paris-Roubaix. Also die Anzahl des oder die Länge des Kopfsteinpflasterpassagen ist, wenn ich das richtig gesehen habe. Also wie viel sind es insgesamt? Irgendwie 1, 2, 3,
15.
4, 5, Boah, kannst du schnell erzählen. in der Summe der Kilometer wahrscheinlich.
Bei Paris-Roubaix sind es so um die 55 Kilometer, ja. Also jetzt
das
haben
sind
wir
so
insgesamt
20?
Um die 20 Kilometer Kopfsteinpflaster und auch die einzelnen Sektoren, wenn man mal sieht, zum Beispiel ja, Mont-Saint-Pével, was bei Paris-Roubaix einer der entscheidenden Sektoren ist, hat hier nur 900 Meter, die befahren werden. Und bei Paris-Roubaix ist der, glaube ich, fast 4000 Meter lang. Oder auch ein Carrefour de l'Abre sehe ich jetzt hier zum Beispiel gar nicht drin, was noch natürlich noch ein viel, viel schwieriger Sektor ist. Aber nichtsdestotrotz ist es immer noch eine ganze Menge Holz und vor allem für Fahrer, die sonst so einen Untergrund gar nicht befahren würden freiwillig.
Ja. Ist halt auch so, im Prinzip wiederholt sich da die gleiche Diskussion wie beim Kopfstein, wie bei dem Mannschaftszeitfahren. Ne? Also ist halt auch ein Bestandteil des Radsports irgendwo, diese Kopfsteinpflasterpassagen und gehören auch mit dazu. Und Quintana wird wahrscheinlich sich nicht darüber so sehr gefreut haben. Froome ist auch kein großer Freund von sowas, denke ich. Wird interessant. Andererseits hat Froome ja durchaus in seinem Team eine Vorteil gegenüber Quintana, eine einigermaßen robuste Klassikerfraktion.
Ja, gut, ihr könnt halt zum Beispiel einen Geraint Thomas mitnehmen.
Das meine ich, genau das meine ich.
Ja. Ian Stannard mitnehmen oder auch einen Luke Rowe. Das sind halt alles Pavé-Spezialisten. Wenn ich jetzt die Equipe von Movistar angucke, na, da fallen mir jetzt nicht so viele ein. Vielleicht ein Jascha Süterlin, vielleicht
das,
ein Erviti.
Ja, das genauso ist es, ne? Also, das wird dann eher, da wird es dann eher dünn da. Und ja, aber es ist halt auch ein Teil. Ne? Es gehört jetzt zum Radsport auch dazu, finde ich. Und
ja, natürlich auch entscheidend an dem Tag, wie sind die Witterungsbedingungen. Wir haben gesehen, 2014, als es da geregnet hat, da hat es Abstände in Minuten gegeben. 2015, als es trocken war, ist eine größere Gruppe angekommen und Tony Martin hat die Etappe gewonnen und ist ins gelbe Trikot gefahren.
15.07. Ich gucke gerade, Wetterbericht ist gut. Also wird es kein Regen geben an dem Tag. Also alles gut. Machen wir uns keine Sorgen.
Ja, machen. Aber auf der anderen Seite ist es auch dann wieder ganz spannend, weil so Fahrer zum Beispiel, ja, bei einer Astana-Mannschaft, die haben ja jetzt keinen fürs, sag ich mal, jetzt keinen Top-Favoriten aufs Podium, aber zum
Aro,
Beispiel Jakob.
Aro.
Jakob Fuglsang zum Beispiel, der 2014 war der auf der Etappe mit diesem Regen auf dem Kopfsteinpflaster Zweiter und ist eigentlich auch sehr, sehr gut da drin, übers Pavé zu fahren. Wenn da so ein Fahrer so einen kleinen Vorsprung rausfährt, der recht gut dann auch am Berg ist und auch Einzelzeitfahren passabel, wenn der so einen kleinen Vorsprung in den Bergen hat, ist dann vielleicht auch mal ganz spannend zu sehen.
Kleiner Einschub, hast du von der Causa Aru noch was mitbekommen? Nee, ne?
Nee, also da ist jetzt, also der ist jetzt gewechselt.
Ja, hatten wir uns, das Problem ist, vielleicht für die Hörer auch interessant, wir haben uns das letzte Mal nicht in dieser Sendung gesehen, sondern beim Biertrinken in München. Da haben wir uns noch darüber kaputt gelacht, ich glaube, das haben wir gar nicht angesprochen, ne? Dass Vinokurov quasi sich den Aro zurückklagen will oder irgendwie sowas.
Na, er will ihn ja nicht zurückholen, er will ihn einfach nur Schadensersatz von ihm haben.
Ja, also im ersten Schritt, die Konsequenz wäre aber, wenn Aro keinen Schadensersatz zahlt, dass er auch wieder zurückgehen könnte, ja.
Das würde ja aber theoretisch, also es würde
in der Realität
nicht
passieren.
Nicht gehen.
Nee,
genau.
Nee, natürlich nicht. Ne, aber schon sehr, sehr lustig. Deswegen kam gerade mein Einwurf über Aro bei Astana. Für die
ja, aber wenn
nicht
man
so schnell schießen
kann. Wenn man jetzt nochmal guckt auf die Etappe, ganz interessant auch, es gibt erst so 45 Kilometer, wo es eigentlich flach dahergeht, ohne jegliche Kopfsteinpflasterpassagen. Dann kommen zwei, dann kommt wieder so eine. Und dann wird es so stufenweise, wird es dann immer schwieriger. Und im Finale, die Etappe selbst ist nur 154 Kilometer lang, sind sie dann quasi alle geballt relativ auf einem Haufen. Also da wirst du auch zwischendurch nicht viel Zeit haben, da irgendwie wieder Terrain gut zu machen, wenn du einmal einen Defekt hast oder irgendwie zurückgebunden wurdest. Und auch wieder ganz spannend, wer setzt da auf welches Material an diesem Tag?
Meinst du, Cancellara war ein bisschen traurig, dass er dass sowas jetzt kommt? Also weißt du, dass
so eine Etappe?
Ja, weil das wäre
ja
so ein Tag.
Ja, aber als diese Etappen bei der Tour dabei waren, ja, da hat er ja auch nicht glänzen können. Also 2014 wurde er da abgehängt und ja, 2015 weiß ich gar nicht, ob er dabei war, da hat Tony Martin geglänzt. Mhm.
Ja, aber also wenn ich jetzt als abgetretener Fahrer sowas sehen würde und als Kopfsteinpflaster-Spezialist dann mir anschaue, okay, je nachdem.
Wer sich natürlich besonders auf diesen Tag freuen würde,
ja.
Peter Sagan.
Ja, Ja, also wenn er da noch drin ist, ne? Man weiß ja nie, wann schmeißen sie ihn raus aus der Tour.
Ja, aber da kann, hat er dann wirklich mal eine gute Chance, dann auch vielleicht, wenn er dann noch in Starkdistanz ist, ins Grün, ins gelbe Trikot zu fahren. Aber ist dann auch wieder die Frage, muss ein Peter Sagan an diesem Tag vielleicht sogar auf Rafael Majka warten?
Mhm. Ja, ja, interessante Frage. Auf jeden Fall kann man sich den 15.07. schon mal anmerken. Und eine Information, die ihr noch nirgendwo bekommen habt, also hoffe ich mal, es ist ein Sonntag. Das heißt, da kann man auch, da muss man nicht heimlich während der Arbeit gucken, sondern kann sich so vor die Glotze hängen. Das ist ja auch mal was Schönes. Ich hoffe nicht, dass ich an dem Tag umziehen muss. Naja, also ein Tag und direkt darauf schließt sich am nächsten Tag der Ruhetag an. Da können dann die Fahrer also ihre Wunden lecken, die sie sich auf dem Kopfsteinpflaster geholt haben.
Und ja, und danach geht es dann erstmals so richtig in die Alpen. Also es werden die Alpen zuerst befahren, dann in die Pyrenäen und dann kommt diese Etappe nach Le Grand Bornand, mhm, wo ein ganz neuer Berg dabei ist, den es bei der Tour de France vorher noch nicht im Programm gab, den Monte du Plateau de Gier oder so, weiß ich nicht genau, wie man das ausspricht.
Das ist mein Satz, das ist mein Standardsatz. Das weiß man nicht so genau.
Dafür ist mein Französisch zu schlecht. Auf jeden Fall ist es eine sehr, sehr große Schwierigkeit, denn dort geht es 6 Kilometer mit gut 11% im Schnitt hoch. Und was noch dazu kommt, es gibt da auch noch Schotterabschnitte auf diesem Berg. Und dazu muss man aber sagen, der Anstieg ist so bei Kilometer 68,5 erreicht. Die ganze Etappe hat eine Länge von 160 Kilometern, also so rund 90 Kilometer sind es dann noch ins Ziel. Aber danach kommen ja noch der Col de Rome und der Col de la Colombière. Mhm. Und der Col de la Colombière stand ja auch schon ganz oft bei der Tour im Programm. Also ich kann mich immer noch gut dran erinnern, 2007 diese Etappe, als Linus Gerdemann da ins gelbe Trikot gefahren ist über den Col de la Colombière, und natürlich 2009 diese Etappe, als Armstrong abgefallen war und Contador noch extra attackiert hat.
Linus Gerdemann, Gossip am Rande, betreibt, glaube ich, jetzt ein Restaurant auf Mallorca. Informationen, die die Welt nicht braucht, fiel mir aber gerade ein. Ja, ich denke mal bei dem, also ich glaube noch nicht, dass in dieser Phase der Tour de France, zu diesem Zeitpunkt und vor allen Dingen dann auch in dieser Phase, dieser Etappe, da groß attackiert werden wird an diesem neuen Berg. Vor allen Dingen wird da jeder wahrscheinlich mal, also die meisten oder viele werden sicherlich ein, zwei, dreimal schon mal vorher hochgefahren sein. Ist ja auch eine, also davor noch der, ich spreche es falsch aus, Col de la Croix Frey, Col de la Croix-Frey, auch ja ein relativ traditioneller Berg. Da wird man wahrscheinlich in der Gegend schon unterwegs gewesen sein.
Ja, aber auf jeden Fall, du kannst zumindest mal da deine Mannschaft einspannen und gucken, wer vielleicht einen schlechten Tag hat.
Ja, und vor allen Dingen, wer auch gut aus dem Ruhetag gekommen ist. Ne? Das ist ja auch immer diese kritischen Geschichten. Wie kommt man da raus? Andererseits, ne, also das ist ja jetzt nur ein Tag, also die Alpen geben es denen ja auch da knüppelhart, muss man so sagen, ne? Weil am nächsten Tag direkt wieder drei nicht ganz kleine Hügel, die es auch in sich haben werden, relativ kurze Etappe, aber dafür wieder namentlich nicht.
Und sogar eine Bergankunft in La Rosière. Mhm. Also wir haben Comet de Roslin und den Monte di Bissan dabei, also es sind zwei richtig, richtig schwierige Berge, und man könnte da auch schon früher was probieren, weil es eigentlich nur rauf und runter geht und kaum ein Tal vorhanden ist.
Eigentlich fast schon am darauffolgenden Tag dann die fast schon wie eine Spiegelung, ne? Also dann so die ganz großen Klassiker. Ich muss gestehen, es ist nicht Alpe d'Huez so, wie wir es kennen, ne? Das ist die andere Seite. Oder?
Nee, ich glaube schon. Also fahren wir Bordeaux-Azon hoch.
Okay, umso besser. Dann freue ich mich. Also dann der Kulte, also wirklich, das ist so eine ganz klassische.
Ja, es ist eigentlich schon die Königsetappe fast, also ja, über Col de la Madeleine, Croix de Fer und dann Alpe d'Huez, aber ja gut, eigentlich kann man schon jetzt den Haken dran machen und sagen, wir warten bis Alpe d'Huez, weil es ist halt so, dass da relativ viele Täler durchfahren werden müssen und dadurch eigentlich vorher nie so wirklich da was an diesen großen Bergen vorher passiert. Und ja, wie soll man sagen, ich kann mich dran erinnern, ich glaube 2001 war das, ist da schon mal was passiert, aber da gab es diesen großen Bluff am Col de la Madeleine.
ist so eine Etappe, wo das, die guckt man sich auch während der wegen der Landschaft an. Ne? Also bis zum letzten Berg, wie du sagst, wird nicht viel passieren. Aber für mich ist das die Tour de France, solche Etappen. Ne? Mit Bergen, die sie schon 20 Mal gefahren sind und wo ich Bilder von 5 Fahrten drauf im Kopf habe und so weiter. Also das so eine traditionelle Etappe gehört für mich irgendwie mit dazu. Auch wenn die mit Sicherheit eine sehr schöne Etappe sein wird, aber als Etappe Nummer 12, also nach etwas mehr als der Hälfte, mit Sicherheit nicht die entscheidende, oder es würde mich wundern, wenn es die entscheidende Etappe werden würde. Dafür ist einfach noch zu viel.
Ja, das ist so mehr, die Alpen sind so mehr Abnutzungskampf. Also
ja, das ist ein schöner Ausdruck, genau.
Als dass da irgendwie schon, gut, also man hat es natürlich jetzt nach den Erfahrungen von vor 2 Jahren tunlichst vermieden, nach dem Ruhetag eine Bergankunft hinzustellen, weil da Chris Froome dann doch schon mal gezeigt hat, dass er den anderen da viel Zeit abnehmen kann. Wow, und die beiden Bergankünfte danach sind zwar schwierig, aber ja, wenn einer einen schlechten Tag hat, wird er sicherlich rausfallen, aber wird keiner, denke ich, den großen Abstand rausfahren.
Also der berühmte Satz gilt für diese 2 Tage, man kann die Tour verlieren, aber nicht gewinnen.
Genau, ja.
Entschuldigung, dass ich so in die Phrasenkiste reingegriffen habe. Danach,
ja, gut. Ja? Danach haben wir ja dann so eine Überführungsetappe wieder. Und dann kommt dieser, ja, auch eine ganz klassische Ankunft mittlerweile bei der Tour de France in Mende an diesem Flugfeld mit dieser steilen Rampe kurz vorher, 3 Kilometer mit 10% im Stück. Kennt man auch mittlerweile von Paris-Nizza.
So, wir hatten gerade einen kleinen technischen Defekt und vor allen Dingen habe ich die Dateien weggespeichert von dem, was wir bisher besprochen haben und habe sie dann nicht mehr gefunden, was bei mir ungefähr zu dieses berühmte Gefühl, wie soll man sagen, Drücken im Brustkorb, Schweißausbruch, Gewaltfantasien, auf den Boden schmeißen und mit den Fäusten auf den Boden trommeln. Das haben wir gerade alles durchgemacht, aber der Thomas ist ganz ruhig geblieben und hat sich, während ich alle diese einzelnen Phasen der Frustration durchgelebt habe, sich einfach gemerkt, wo wir waren. Was für ein Fuchs.
Und deswegen, ja, wir waren also gerade bei der Etappe nach Mende stehen geblieben. Diese kurze Rampe zum Schluss, wo wir ungefähr jetzt in der bisschen weiter schon als die Hälfte der Rundfahrt rum haben und kurz vor den Pyrenäen stehen, die dann als nächstes kommen. Und ja gut, das Ganze geht eigentlich so los mit dieser Etappe nach Carcassonne, wo es kurz vom Schluss noch einen etwas längeren Berg dann auch gibt. Und dann ja, haben wir halt die Etappen 16, 17 und 19. Und die Etappe 16, ja, das ist sozusagen der Anfang dieser Pyrenäen-Trilogie. Bagnères-de-Luchon, kurz vor Schluss über den Col du Portillon, Col de Mende und Portet d'Aspet, also eigentlich nur 2 richtig schwierige Berge. Das meiste wird sich dann wohl an diesem letzten Berg wieder abspielen. Eine Abfahrt ins Ziel runter, gut 11 Kilometer. Wir sind kurz auf spanischem Territorium. Ja, und
aber wirklich dieser Etappe sehr, sehr kurz. Also einmal kurz Luft geholt, dann sind sie schon wieder draußen.
Ja, aber ich würde sagen, auf der Etappe ist es jetzt nicht so entscheidend. Da passiert jetzt nicht so viel, weil die dann doch nicht allzu schwierig ist. Und dann haben wir Etappe 17, die schon von dir besagte, mit nur 65 Kilometern Distanz. Aber dafür ist die wirklich knackig. Und
das hast du schön gesagt.
Ja, die hat es eigentlich in sich, weil 3 Berge, Monte de Peyragout, Col de Val-Laurent-Assé und Saint-Lary-Salon, ja, rauf und runter die ganze Zeit nur, vom Start weg in Bagnères-de-Luchon geht es gleich bergauf und auch der Schlussanstieg, Pladade, Saint-Lary-Salon ist ja schon bekannt, gab es jetzt auch schon mehrere Ankünfte, ich glaube letztmals auch 2014 sind wir da oben gewesen. Ja, die Etappe ist also eine obgleich der Kürze, denke ich, eine der entscheidenden.
Darauf wollte ich gerade hinaus. Also eigentlich ist das für mich eine der spannendsten Etappen seit sehr, sehr, oder Eine der spannendsten ist vielleicht eine an die ich sehr, sehr viele, also nee, ich meine nicht spannend im Sinne von, dass da, also so im Sinne von, dass sie dieses Experiment mal wagen, so etwas durchzuführen. Und dass sie nicht nur das Experiment wagen, sondern das Experiment auch an so einer in der Rundfahrt entscheidenden Stelle wagen. Weil man muss das mal einordnen. Etappe 17 ist jetzt, danach kommt noch 18 Überführungsetappe eigentlich, 200 Kilometer Brett mit auch einigen Bergen, aber am Ende eine sehr langgestreckte Abfahrt von 20 Kilometern ins Ziel, wo sehr vieles wieder zusammenlaufen kann, nicht muss, aber kann im Zweifelsfall, ne? Tourmalet und der Aspin, Col de Aspin, natürlich auch sehr, sehr traditionelle Berge, aber diese 65 Kilometer Etappe, die kann wirklich so, also der Dreh- und Angelpunkt am Ende werden, ne? Also da kann alles sich entscheiden. Und dass man dieses Risiko eingeht, das finde ich sehr, sehr bewundernswert. Also ich finde das sehr schön, dass die Tour so etwas wagt.
Ja, schon. Man hat ja gesehen, in diesem Jahr gab es auch in den Pyrenäen so eine ähnlich kurze Etappe. Ja, da ist auch die Post abgegangen. Also von daher ist es jetzt, denke ich, nicht so das große Risiko. Und Action ist auf jeden Fall garantiert. Also verlieren kann man damit eigentlich nichts, wenn man das jetzt mal so macht. Und für mich, also erinnert für mich so ein bisschen auch an diese Etappe 2011 nach Alpe d'Huez, wenn du dich daran erinnern kannst. Da ging es auch über
einen anderen Berg oder sowas, ne?
Über ein Galibier am Anfang und dann hoch nach Alpe d'Huez. War, glaube ich, nur so 110 Kilometer oder so die Etappe. Und da hat halt, mehr oder weniger Vöckler am Galibier die Tour verloren, als er da noch im Gelb-Trikot war. Und auf der Etappe muss man jetzt auch noch sagen, dass sie natürlich auf jeden Fall, denke ich, von Anfang an animiert sein wird, weil die Leute, die da schon ein bisschen weiter hinten sind im Gesamtklassement, die riechen dann natürlich ihre Chance und werden es dann gleich von Anfang an irgendwie probieren und nicht dann lange warten, weil die haben ja nichts mehr zu verlieren.
Ja, also ich bin sehr, sehr gespannt auf diesen Tag. Das ist der, das wird leider kein Wochenende sein, ne? Schade, aber Sonntag, Samstag, Freitag, Mittwoch, mitten in der Woche. Aber es wird, ich bin mal gespannt, wann die dann losfahren auch, ne? Also so
mittags um 12. Ja, irgendwann mittags, also um 12 oder so.
Ja, aber so lange werden die auch nicht brauchen. Also wenn die um 17 Uhr ankommen
wollen. Ja, das sind drei Berge.
Ja, das kann man doch auf der linken Rille abfahren. Nee, also sehr, sehr erwartungsfroh, ob dieses Tages. Im Grunde genommen habe ich den Rest jetzt schon sehr, sehr grob zusammengefasst. Überführungsetappe danach, dann 200 Kilometer Brett, Berge, lange Abfahrt ins Ziel. Und dann kommt am vorletzten Tag das Einzelzeitfahren, wo man...
Was aber auf sehr kopierten Gelände ausgetragen wird.
Genau.
Also erinnert mich also so ein bisschen eher an Einzelzeitfahren bei der Baskenlandrundfahrt als bei einer Grand Tour.
Ja, also da wird ein Froome auch nicht so richtig glücklich sein. Ne? Also der Anstieg am Ende, also so 4 Kilometer, na, Anstieg ist jetzt vielleicht auch die falsche Formulierung, aber... das sind zumindest 100 Höhenmeter, die sehr, sehr, sehr steil zu sein scheinen. 4 Kilometer vom Ziel. Und insgesamt auch zwischendurch mal ein paar Höhenmeter zu überwinden.
Also kann. Ja, also zwischendurch, also es ist eigentlich nie flach, dieses Zielfahren. Ja. Es geht immer nur rauf und runter die ganze Zeit. Und von daher eher so wenig, gibt es dann wenig Möglichkeiten auf dieser Strecke für einen guten Rolleur, der da vorher ins Hintertreffen auf den vorigen Etappen geraten ist, da noch großartig Zeit wieder zurückzuholen. Mhm. Also da geht es eher im Bereich, denke ich, 30 Sekunden wird sich das da drehen auf diesem Ding.
Ich bin auch gespannt auf die Abfahrt von diesem Col de Pinodiera.
Ja, aber es sind ja, also wenn du es jetzt so, muss man das auch ganz auch ein bisschen relativieren, wenn du es so siehst, es sind ja nur irgendwie 100 Höhenmeter, die es da runter geht.
Ja, aber wenn du dir eine deiner schönsten und liebsten Formulierungen, die ich auch gut finde, wenn du dir die 28 Kilometer den Draht aus den Ohren gefahren hast und dann nochmal eine Abfahrt von 2 Kilometer mit 100 Höhenmeter runterbrettern musst und es geht in diesem Moment um die Tour de France, weil Chris Froome 2 Sekunden hinter Quintana liegt und das ist die letzte Abfahrt, die alles entscheidet. Da kann, also, weißt du, solche Situationen meine ich, ne? Dass, wenn alles klar ist, dann ist alles klar.
Naja, gut, ist ja vielleicht mit den Zeitfahrrädern dann auch noch ein bisschen diffizil, aber ich sehe das also jetzt von den, na gut, also muss man jetzt natürlich, ne? Ja, man muss das halt auch erstmal sehen, wie das Ganze technisch ist. Also ich kann mir gut vorstellen, wenn es dann noch rauf und runter geht, ist es dann doch ein ziemlich technischer Parcours.
Ja, also sind wir mal gespannt. Ich hoffe ja nur immer, dass alle gesund durchkommen. Ne? Also Zeitfahren hatte ja dieses Jahr durchaus auch gesundheitliche Probleme verursacht, um es mal vorsichtig auszudrücken bei manchen Fahrern im Nachhinein. Und dann natürlich Tour de Honneur nach Paris. Letzter Tag, ich muss mal kurz husten. Ja, schönes Ding. Insgesamt, wenn du drei Adjektive benutzen könntest, um die Tourstrecke zu bezeichnen, welche drei würdest du nehmen?
Langwierig.
Langwierig?
Ja, weil sie halt so gebaut ist, dass sie möglichst lange halt spannend sein soll, wie sich das natürlich der Veranstalter wünscht und dementsprechend auch wahrscheinlich. Also es kann natürlich auch gut sein, die erste Woche langweilig, weil bis zu diesem Kopfsteinpflaster-Ding nichts passiert. Und innovativ.
Innovativ wäre auch was gewesen. Also ich hätte das mit mutig bezeichnet, aber ich glaube, wir meinen beide das Gleiche. Mutig, innovativ. Mit der Langeweile am Anfang, kann ich mir auch gut vorstellen, aber andererseits, dass Sagan wieder mit dabei sein wird, ne? Der hat ja einige Rechnungen dann noch offen wahrscheinlich. Ich bin ganz guter Dinge, dass der in der Woche, in den ersten 9 Tagen so gut Alarm machen wird, dass das trotzdem eine unterhaltsame Geschichte wird. Und insgesamt finde ich, dass man der Strecke wenig vorwerfen kann, dass sie auf irgendjemanden zugeschnitten ist.
Ja? Außer auf einen guten Zeitfahrer vielleicht. Also die hat man damit natürlich ein bisschen vergrault.
Ja, also du meinst, dass der gute Zeitfahrer benachteiligt werden würde.
Genau.
Ja, das könnte man, ne, das wäre mit Sicherheit dann so etwas, was man sagen könnte. Mit dieser Strecke wird definitiv nicht Chris Froome der rote Teppich ausgelegt.
Ja, aber das wird, also es wird ja.
Aber will man ja, Jahren, muss man ja auch nicht.
Wird ja in den nächsten Jahren nicht anders sein, solange es noch immer die Chance gibt, dass ein Romain Bardet am Saisonbeginn die Chance hat, die Tour de France irgendwie zu gewinnen, werden die Franzosen versuchen, einen Parcours zu bauen, der nicht allzu viele Zeitfahrkilometer bereithält.
Ja, und nach wie vielen Jahren ohne Franzosen kann man es ihnen auch irgendwie nicht verdenken. Also ich finde klar wäre ich jetzt Chris Froome, würde ich mich auch nicht drüber freuen, aber er hat sich
33 Jahre ist das mittlerweile her.
Das kannst du so aus der Pistole geschossen sagen?
Ja, 1985 hat Bernard Hinault gewonnen,
Uda.
Das letzte Mal.
Aber Chris Froome, um an der Stelle kurz darauf einzugehen, hat er ja nicht jetzt auch angekündigt, Giro und Tour als Double anzugreifen nächstes Jahr?
Ja, ob das nicht...
Oder ist es ein lauter Gedanke? Sind?
Nö, also wahrscheinlich ist es immer wieder so, dass er die anderen so ein bisschen, also den anderen Veranstalter da mehr oder weniger zufriedenstellen will und den möglichst lange auf der heißen Platte schmoren lassen will.
Das sagst du jetzt aber sehr negativ.
Ja, also es gab es ja in den letzten Jahren auch schon immer die Aussagen, ja gut, ich mache das jetzt vielleicht mal, aber da sind keine Taten gefolgt. Ja, also es hängt natürlich auch jetzt dementsprechend, wird man sich erst festlegen, wenn jetzt der Parcours dann bekannt gegeben wird.
Das ist auch jetzt in Kürze, ne?
Es heißt, man ist in Gesprächen, also von der Organisation der RCS seitens mit Chris Froome, in guten Gesprächen.
Das ist eine sehr diplomatische Floskel. Ist Giro-Vergabe nicht auch, also die bekannte?
Das ist ja am 28. November. Ist
ja, ich wollte gerade sagen, das dauert nicht mehr lange.
Paco jetzt präsentiert.
Ja, dann werde ich schon mal bei uns in den Kalender irgendwie eintragen. Oh, da wird es schwierig zeitlich. Aber da werden wir ja was machen. Ob ihr wollt oder nicht. ja, aber ne, also auf keinen so richtig zugeschnitten. Klar, Bardet, die Geschichte stimmt natürlich. Aber ansonsten, mir fehlen natürlich ein paar Berge immer. Also einmal Ventoux fehlt mir immer, aber nach den Geschichten der letzten Jahre ist das vielleicht auch ein bisschen gar nicht so schlecht, dass man ihm vielleicht ein Jahr Ruhe gibt. Galibier, den du eben schon erwähnt hast, kann ich mir auch immer, schaue ich mir immer wieder gerne an, diese Geschichten.
Aber Dom.
Genau, ja. Also die Klassiker.
Die darf man leider nicht mehr hochfahren.
Ja, aber diese Klassiker halt, ne, die fehlen so ein bisschen, aber andererseits finde ich es schön, dass man auch mal einen neuen Berg reinnimmt, dass man dieses Experiment mit den 65 Kilometern wiederholt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man erstmal die nächsten 9 Tage überstanden hat, dass man dann sehr viel Spaß haben kann an dieser Tour. Und André Greipel, vielleicht kommt er zu alter Form und Klasse zurück und es gibt einen schönen 3-4-5-Kampf der besten Sprinter. Und dann, ich finde, wenn es so 6, 7, 8 Etappen hintereinander gibt, ist das ja auch immer noch so etwas.
Nö, naja, das glaube ich ja nicht, aber.
Nee?
Ich glaube, also, dass bei der Tour im nächsten Jahr das erste Mal auch Gaviria am Start stehen wird und der alles eher aufmischen wird.
Okay. Ja, ich meine, ich meine das jetzt nur nicht, dass André Greipel alles aufmischen wird, ne? Aber ich finde es schön, wenn er nochmal eine Tour in Topform fahren könnte und dann wirklich die besten Sprinter da am Start stehen. Du meinst nicht, dass Greipel die Tour fährt?
Nee. Ja, schon, er wird die Tour de France fahren, aber ich denke nicht mehr mit der Unterstützung und ja, ich denke, vielleicht gewinnt er eine Etappe, ja, aber er wird jetzt keine 3-4 Etappen mehr in Serie gewinnen.
Ja, das muss er ja gar nicht, ne? Also ich fände es ja schon nur schön, wenn er zumindest mal seine 1-2 Siege noch reinfahren könnte. Das wird, finde ich, für ihn, also würde mir ausreichen für ihn. Dass er so, ich glaube jetzt, ich bin gespannt, wie lange er noch fahren wird, ne? Aber dass er da nochmal bei der Tour irgendwie sowas mitnehmen kann, sozusagen. Das ist, glaube ich, die richtigste Formulierung dafür. Weil er war ja schon ein Sprinter, der die Tour über Jahre maßgeblich mitgeprägt hat. Und wenn er und Cavendish sich nochmal duellieren würden, da, ich glaube, das würden wir doch alle irgendwie gerne sehen. Mit dem Sagan dazu.
Ich baue da eher auf den blauen und auf den roten Zug.
So haben wir alle unsere Züge, auf die wir bauen. Das ist ja auch ganz gut so. Ja, aber das ist die Tour. Gebt uns gerne noch einen Kommentar ab, wie euch das Ganze gefällt, was ihr davon haltet. Ist sie zu einfach, ist sie zu schwer? Hast du so Zahlen gesehen von wegen Strecke und Höhenmeter im Vergleich zu anderen Jahren?
Die Strecke und Höhenmeter,
Nee, hätte ja sein können, dass du schon irgendwo so einen Vergleich gesehen hast oder so. Weil streckenmäßig wird es wahrscheinlich nicht so lang sein, ne? 1, 2...
Überhaupt nee, nur, dadurch, dass die Etappen also generell auch kürzer sind.
Ja, überhaupt nur 3
denke ich Etappen. Auch, dass die Gesamtdistanz auch so, ja, vielleicht um die 3000 Kilometer oder ein bisschen mehr ist.
Also nur 3 Etappen mit überhaupt 200 Kilometern oder mehr, was ja früher durchaus deutlich öfter der Fall war. Insofern auch eine schöne Tendenz. Also denke ich, man tut den Fahrern damit auch einen Gefallen. Und man darf nicht immer den Anti-Doping-Kampf fordern und dann sie jeden zweiten Tag
ja, 200 Meter fahren. Hat ja damit nichts zu tun.
Doch, finde ich schon. Also man, stell dir mal vor, die müssten jeden Tag 300 Kilometer fahren. Ne? Dann das.
Ja, aber dann wäre die Geschwindigkeit ja auch langsamer.
Ja, trotzdem. Ich glaube, man tut der ganzen Sache.
Im 100-Meter-Sprint wird ja auch gedopt.
Ja, das ist aber eine andere Sportart.
Der Vergleich ist ähnlich.
Nee, finde ich nicht. Ich denke bis zum nächsten Mal drüber nach. Okay. Dann mache eine Aktennotiz an mich selber. Nachdenken. Nachdenken, forciert. Ganz, ganz viel nachdenken. Ja, kommen wir zu so ein bisschen Vermischtes. Oder näher vielleicht, die eine Meldung gehört ja noch mit zur Tour de France irgendwie dazu. Die Wiederauflebung wie hieß das damals? Helf mir mal mit einem Wort aus. Nicht Triangelität, sondern die Dreifachspitze. Naja, es gab ja die zwei berühmten Dreifachspitzen, ne? Also damals.
Trio Infernale oder
was? Nee, ja, das waren sie auch. Ich meinte allerdings eher, also Ulrich Vinokurov, Klöden und wie heißt er? Schröder, Scharping und Lafontaine. Genau. ja, also Dreifachspitze nächstes Jahr bei den Movies. Kann das klappen? Wird das klappen? Und also.
Werden sie das machen, ist überhaupt die Frage. Also.
Ja. Also
die erste Frage,
die wir stellen müssen, wird Valverde bis dahin wieder auf dem Niveau sein, auf dem er war glaube ich. Ne? Das ist völlig zu Recht die erste Frage. Zweite Frage, wie gut kommen Landa und Quintana miteinander klar? Weil da gab es ja schon so die ersten Spitzen, sag ich mal, als er kam, bevor er kam und wie er aufgenommen wurde, wenn ich das so richtig so ganz am Rande mitbekommen habe. Ne, also, und dritte Frage, funktioniert so etwas mit drei Kapitänen, die auch ja, wirklich alle berechtigterweise ihre Ansprüche stellen bei so einer Grand Tour? Also wahrscheinlich, weil Verde aufgrund seines Charakters oder so noch am wenigsten laut, aber vielleicht mit seiner letzten Chance auch mit am berechtigsten.
Ja, also ich kann mich jetzt nicht dran erinnern, dass es jetzt schon mal so gut funktioniert hat mit drei Kapitänen. Gut, bei Astana, bei der Vuelta 2015 sind auch mit drei reingegangen, einer ist rausgeflogen. Der andere Lander hat sich dann mehr oder weniger unfreiwillig für Aru aufopfern müssen, wo er dann am Ende gewonnen hatte. Aber ich glaube, na gut, so wie ich die Mannschaft jetzt einschätze, ist das halt ein Pulverfass, was die da mitnehmen, wenn die jetzt mit drei Leuten, also mit den dreien zur Tour fahren würden, weil Verde, wie du gesagt hast, würde sich da vielleicht noch in den Dienst der anderen stellen. Aber Lander, Quintana, das geht, glaube ich, eher nicht zusammen gut. Also da müsste man schon vielleicht den einen dann zum Giro und zur Vuelta schicken und den anderen dann gezielt auf die Tour de France.
Und da wiederum, würdest du da jetzt aufgrund der Streckentopographie einen der beiden, also wenn du jetzt, wenn angenommen, du dürftest jetzt zu Hause, man würde sagen, pass mal auf hier Thomas, wir rufen dich um 10:30 an, sag mal, wie wir mitnehmen sollen aufgrund der Strecke. Könntest du da einen dem anderen den Vorzug geben?
Aufgrund der reinen Klasse, sage ich jetzt mal, würde ich immer Quintana mitnehmen. Aber aufgrund der dessen, wie gut die Strecke zu einem Fahrer passt, macht es jetzt keinen Unterschied, ob ich Lander oder Quintana mitnehme, weil beide, denke ich, ähnliche Probleme auf dem Kopfsteinpflaster haben. Das ist das große Handicap, was beide haben. Aber ansonsten mit den wenigen Zeitfahrkilometern würde ich dann schon sagen, Quintana ist der Kapitän bei der Tour, weil es dann doch so einige Bergetappen gibt, wo er dann einiges an Zeit rausholen kann.
Aber dann würde ein Lander wiederum aus meiner Sicht völlig zu Recht fragen, ja, warum habt ihr mich denn dann, also der wird ja nicht als Helfer dahin gegangen sein zu den Movies, ne? Also,
nee, aber vielleicht hat er sich auch selbst eine Kapitänsrolle bei dem Giro oder bei der Vuelta ausgerechnet.
Das kann ja durchaus sein, ne? Da kann man gespannt drauf sein, ob er diese bekommen wird. Man kann ja auch einfach sagen, okay, wir nehmen Lander jetzt mit zum oder wir planen ihn jetzt Giro, Lander, Tour, Quintana. Und dann
man kann ja aber auch sagen, Lander fährt den Giro auf Gesamtklassement und hilft dann Quintana bei der Tour.
Darauf wollte ich hinaus, genau. Ne? Und wenn er die Form hat vom Giro, wenn er die rüber retten kann, Tour de France nächstes Jahr eine Woche später wegen der irgendeiner Fußballveranstaltung, einer unwichtigen, hat man auch nochmal eine Woche mehr Zeit zu regenerieren. Ein weiteres Ass mit einem Giro-Sieg, da wäre Lander wahrscheinlich auch ein entspannterer Helfer, als wenn er da irgendwie um 5 Sekunden gescheitert
natürlich
wäre.
Natürlich, klar. Und
mit dem Messern zwischen den Zähnen zur Tour kommt.
Man hat ja jetzt in diesem Jahr schon gesehen, dass Lander also beim Giro in der dritten Woche eigentlich fast der stärkste Fahrer war und bei der Tour auch noch einer der stärksten Fahrer war. Also hat gezeigt, dass er das dann durchaus schon kann.
So, und jetzt stell dir mal bitte folgendes Szenario vor. Etwas sehr von mir herbei fantasiert, aber dafür sind wir ja da. Chris Froome fährt nächstes Jahr den Giro und gewinnt ganz knapp am letzten Tag gegen Lander. Ja, die zwei können sich ja auch nicht unbedingt, also es sind nicht die allerbesten Freunde, glaube ich. Ne, die sind zwar Profis genug, aber Lander hat vielleicht aus dem letzten Jahr oder aus diesem Jahr, also im kommenden sagt aus dem letzten Jahr, vielleicht noch so ein bisschen was wie eine Rechnung mit Sky offen. Ja, der verliert mit irgendwie 2-3 Sekunden den Giro gegen Froome und hat dann in der Tour gegen Froome auf einmal die Möglichkeit, die Tour zu gewinnen, würde aber dafür seinen Kapitän um diesen Sieg bringen. Das sind doch Geschichten, wie wir sie sehen wollen, oder?
Ja, klar.
Also das stelle ich mir, oh, was wird das schön nächstes Jahr? Ich freue mich jetzt schon. Ich würde gerne eine Zeitkapsel haben, um wenigstens schon mal zu gucken, ob irgendwie irgendwas davon eintrifft. Dann würde ich ja wieder zurückkommen.
Ja, aber insgesamt muss man natürlich sagen, für mich steckt da jetzt keine Struktur hinter dieser Verpflichtung von Mikel Lander. Also generell auch die Außendarstellung der Mannschaft ist einfach für mich momentan katastrophal. Also es gibt jetzt wieder zum Beispiel eine Geschichte, dass irgendwie die Fahrer Carapaz und noch ein anderer Fahrer vom Team Movistar in ihrer Heimat irgendwie mit Alkohol aufgegriffen wurden. Und das ist natürlich auch ja wieder sowas, was jetzt ins Bild passt.
Mit Alkohol auf, wie man, in welchem Zusammenhang? Also haben die zu Hause auf ihrer Party ein Bier getrunken oder sind
Nein, die ich glaube, die wurden sogar bei einer Rundfahrt rausgeschmissen.
Ja, das sehe ich dann schon wieder. Also was ich da.
Genau, also die also wollten bei diesen Juegos Bolivarianos, also es ist scheinbar irgendwie so eine Veranstaltung in Bolivien mitmachen, Naves und Carapaz, ja, und wurden dann wegen Trunkenheit durften die nicht mitmachen.
Ja, da sind aber für mich viele Fragen, die da offen sind. Sind die betrunken zur Startlinie gekommen? Haben die am Abend vorher gezecht, was sich dann gerecht? Oder sind die mit dem Auto betrunken dann gekommen? Also betrunken an der Startlinie würde ich durchaus noch im Rahmen einer Hobbyveranstaltung als fast, Vorbildcharakter, also geht natürlich gar nicht. So. Aber gehört schon was zu. Muss man sich schon mal rausnehmen. Die Meldung würde ich gerne noch haben, wenn du die irgendwo hast. Da gibt es jemanden, dem würde ich das gerne zeigen. Das, also eine komische, in der Tat, also die Verpflichtung von Landa wirft, je länger sie zurückliegt oder je länger er da ist, immer mehr Fragen auf. Vor allem, was ich mich dann immer frage, es gibt ja für einen Fahrer mehrere Gründe, bei einem Team anzuheuern. Geld ist wahrscheinlich einer der wichtigsten und hauptsächlichsten und auch nachvollziehbarsten. Aber dass Geld allein nicht glücklich macht, hat er ja bei Sky schon erlebt. Entweder man hat ihn vielleicht unter falschen Tatsachen hingeschaut, oder es ist wirklich so, dass er sich gar keine Hoffnung auf die Tour macht wegen Quintana und einfach direkt auf Giro fährt. Können wir mal gespannt sein.
Ja. Also ich denke eher, dass er auch sich erhofft hat, bei einer Rundfahrt zumindest mal Kapitän zu sein.
Ja, das stimmt.
Weil jetzt selbst bei Sky muss er sich ja beim Giro die Kapitänsrolle mit Thomas teilen.
Ja. Ja, können wir ja mal gespannt sein, was da kommt. Ach, jetzt hast du diese Meldung mir geschickt und die ist nur auf Spanisch. Aber da muss ich mal den Kollegen fragen, der Spanisch spricht. Oder einen Übersetzer rüberjagen. Bin ich schon sehr gespannt. Was haben wir als nächsten Punkt auf unserer schönen, ach so großen Agenda? Wo waren wir denn? Ach so, die unsägliche Cancellara-Geschichte. Habe ich heute auch sogar bei der Arbeit schon mit jemandem drüber gesprochen.
Und ja, also findet kein Ende.
Der Kommentar von jemandem, der sich mit sowas auskennt, war, das sah schon krass aus, wie der Cancellara hochgefahren ist. Und dann war mein Kommentar zu, aber Cancellara war halt auch ein krasser Fahrer. Also ich weiß es auch nicht. Lance Armstrong hat sich ja jetzt auch wieder kurzfristig dazu geäußert gesagt, dass der Herr doch wirklich nicht alle Latten am Zaun hat. Etwas sehr vereinfacht von mir dargestellt.
Ja, also gut, Phil Gaiman hat halt so ein Buch geschrieben, Draft Animals heißt es, glaube ich. Und darin hat er halt ja über vieles im Peloton angedeutet und geschrieben, unter anderem auch über Fabian Cancellara und dass halt viele damals wohl auch im Feld gesagt haben, also wirklich mit Schimpfwörtern, der hat dann, dieser XXX hat einen Motor gehabt, also hat das dann nicht nur auf die Flandern-Rundfahrt und Paris-Roubaix damals bezogen, sondern wohl auch schon auf Mailand-Sanremo 2008.
Also, wenn es gibt zwei Möglichkeiten. Also entweder er hat recht, ne, dann soll er es einfach beweisen. Also weißt du, das sind immer so haltlose Vorwürfe. Ich behaupte über meinen Nachbar hier auch, dass der einen ganz kleinen Penis hat. Ja, kann ich jederzeit behaupten, ne, er kann das Gegenteil beweisen. Im Gegensatz zu Cancellara, der den Gegenbeweis nicht antreten kann. Ne? Aber das sind, weißt du, wenn er diese Vermutungen und Gerüchte und vor allem kommt das dann meistens von so Ex-Fahrern oder Ex-Betreuern oder so aus der zweiten Reihe, wo man echt wirklich manchmal auch sich denkt, naja, dann schreibst du ein Buch von 150
ja,
Seiten.
Ja, aber das Problem dabei ist ja, dass du sowas im Nachhinein nicht mehr beweisen kannst. Ist ja nicht wie beim Doping, dass du jetzt da beigehen kannst und jetzt die Proben von vor 10 Jahren nehmen kannst und dann auch mal analysieren kannst mit neuen Testmethoden. Das geht halt, also du kannst halt nicht auf das Fernsehbild nachträglich eine Wärmebildkamera draufhalten.
Ganz genau. Und dann frage ich mich, wenn du jetzt den Mund aufmachst, warum hast du es nicht damals gemacht?
Ja, das ist zum einen die Frage, aber zum anderen, also für mich sammeln sich da, also es sind halt so viele Aussagen und Indizien mittlerweile, dass ich fest davon ausgehe, dass es benutzt wurde im Feld. Also wir müssen es jetzt nicht explizit auf Fabian Cancellara beziehen. Mhm. Also es gibt eigentlich so sag ich mal, 4 oder 5 Verdachtsfälle. Also Mario Cipollini hat zum Beispiel auch mal Alberto Contador diesen Dings, also des Motordopings verdächtigt, weil er halt beim Giro 2015 ständig sein Fahrrad gewechselt hat. Und was für mich so ein bisschen dabei auch eine Rolle spielt oder eigentlich auffällig ist, dass in 2 dieser Fälle ein und derselbe Radhersteller involviert war.
Mhm. War Specialized in dem Fall?
Ja, ein großer amerikanischer Radhersteller, der zum einen Cancellara damals ausgerüstet hat und zum anderen auch das Team Tinkoff. Und da frage ich mich dann schon, waren die da jetzt also noch weiter involviert? Und zumal auch diese Aussage dieses Mechanikers von Cancellara dann so rüber kam, also ja, dass er jetzt auf jeden Fall nichts Schlechtes über den Radhersteller sagen will. Mhm. Also das ist schon, schon irgendwie ein bisschen obszön. Also es gibt ja zum Beispiel auch von diesem Sturz damals bei der Vuelta von Rider Hesedal, wo sich dann dieses Hinterrad noch weiter gedreht hat, auch so ein Bild. Ja.
Ja, aber das sind doch alle, also was ist, also ich finde immer zum einen, was da jetzt vor 5, 6, 7 Jahren war, das ist natürlich eine bei uns auch voyeuristische Neugierde, nenne ich es mal. Ne? Das völlig zu Recht. Aber man, du kannst weder heute, also außer durch ein Geständnis beweisen oder den Gegenbeweis antreten, sowieso nicht. Deswegen finde ich das immer so unschön. Ja, aber
du kannst auch nicht das Gegenteil beweisen.
Genau,
dass es
eben,
nicht
ne?
so war.
Genau.
Aber es ist also mit normalem Menschenverstand kann man das auch nicht erklären, wie der da jetzt dem Tombonen an der Mauer von Gerardsbergen so locker und leicht wegfahren kann. Oder mit normalem Menschenverstand kann ich auch nicht erklären, warum Basso mit dem kaputten Fahrrad von Contador weiterfährt.
Ja, klar, ne, das gibt immer, vielleicht hat Basso kein anderes Rad bekommen in dem Moment und der Schaden war nicht so schlimm. Keine Ahnung, also man wird irgendwelche Konstruktionen in die eine oder andere Richtung wird man immer finden. Aber dann müsste man genauso jeden Fahrer aus dieser Zeit dann immer aufgrund von medizinischer Unterstützung, also es geht ja, zum Glück nennt man das ja auch Motordoping, ne? Also ne, dann ich finde diesen Vorwurf des Dopings, da könnte man genug anderen dann auch den Vorwurf des Dopings machen, und zwar des medizinischen Dopings. Also es gibt immer so, dann sollen sie Ross und Reiter nennen und das oder aber auch ja irgendeine Form von, also es ist halt nichts bewiesen. Und ich finde dieses Rumspekulieren und da kommt mal wieder einer, da kommt mal wieder einer, das ist halt echt schwierig. Also
es ist ja halt auch immer die Frage, was bei sowas als Beweismittel gilt. Ja. Also gelten da schon als, also so Indizien, wie jetzt teilweise es beim Doping ist, mit dem Blutpass schon als Beweismittel? Oder sagt man halt wirklich, es muss jetzt klipp und klar irgendwie dann auch überführt werden?
Ja, also einfach ist es auch nicht, ne? Aber bei einer Blutprobe.
Aber was jetzt halt auch wieder gesagt wurde oder beziehungsweise von immer mehr Leuten gesagt wird, dass halt diese Testmethode von der UCI total wirkungslos war mit diesen Tablets. Mhm. Okay. Weil es scheinbar irgendwie dann teilweise überall irgendwo piepst und du musst dann sozusagen die Nadel im Heuhaufen suchen und es kann natürlich sein, dass dann da ein Motor versteckt ist, aber in 90% der Fälle ist es dann natürlich nicht so, aber piepst trotzdem aber überall.
Ich kenne mich jetzt mit der Technik dieser eingebauten Motoren nicht so gut aus, also das macht jemand anders bei mir. Reicht nicht einfach die Sattelstütze rausnehmen und reingucken? Würde das nicht theoretisch reichen?
Nee. Okay. Das würde nicht reichen. Weil du kannst ja, die sind ja so klein und so versteckt, also die siehst du so nicht. Und was natürlich, also eine ganz einfache Methode wäre, wären Wärmebildkameras. Aber da sagt die UCI, birgt zu viele Risiken und ist zu teuer.
Ja, zu teuer gilt als Argument nicht, ne? Also die Glaubhaftigkeit einer Sportart kann nicht zu teuer sein. Also ganz einfach gesagt. Und da muss halt jeder, also so eine Werbebildkamera kann ja nicht die Welt kosten. Und dann muss halt jeder, der sein Team ausstattet, irgendwie.
Also bei der Tour de France werden sie ja jetzt schon eingesetzt, aber von der ASO aus. Aber ich glaube, unter dem neuen Präsidenten wird sich da unter Lapation bei der UCI auch vielleicht was ändern. Ja, und so, dass man das dann in den Griff bekommen könnte. Also
wenn es die technischen Möglichkeiten heute gibt, dann sollte man sie meiner Meinung nach dringend benutzen.
Und es ist ja nicht nur so, dass die Dinger im Rahmen irgendwo verbaut werden, sondern auch ja teilweise in den Hinterrädern.
Ja, in den Laufrädern drin sind, ja.
Genau, und wie gesagt, also ich glaube, dass es benutzt wurde, also bin ich der festen Überzeugung. Wir werden es natürlich wahrscheinlich nie rausfinden oder vielleicht werden wir es doch mal irgendjemanden geben, der was ausplaudert. Aber ich glaube jetzt mittlerweile ist das Risiko einfach viel zu hoch.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also das meine ich auch. Ne? Also andererseits muss man auch sagen, wir sagen ja immer, so doof kann keiner mehr dopen, dass er diese Methode oder jene Methode benutzt, die ja eigentlich offenkundig schon ohne Probleme nachweisbar ist. Und irgendein Idiot macht es dann trotzdem immer.
Ja, klar.
Ne? Das ist ja das Schlimme. Dass er trotzdem irgendeinen Pfosten macht es halt trotzdem. Das ist ja das Traurige daran. Naja. Aber wie gesagt, also solange es noch nicht bewiesen ist, ich bin immer noch der Meinung, Wer solche Behauptungen in die Welt setzt, der sollte auch zumindest diese in irgendeiner Form besser untermauern können, als es da der Fall ist. Unschön. Nächster Punkt, den wir auf der Liste haben. Neue Trikots. Ich könnte auch neue Trikots brauchen. Nee, ich habe eigentlich genug Trikots. Die neuen Farben sind raus, sozusagen. Also die neuen Kollektionen.
Ja, von einigen Mannschaften gibt es da jetzt schon die Trikots für 2018. Die kann man sich auch im Internet angucken.
Wir werden mal ein paar Farben, paar Trikots an dieser Stelle verlinken in den Shownotes. Ich finde eigentlich, also wir haben 5 Stück, wobei ich mir dann auch schon mal die neuen Namen irgendwie merken kann. Entschuldigung, ich sag mal, Kinder, es ist echt spät. Israel Cycling Academy. Über die Mannschaft bin ich noch nicht gestolpert.
Nicht, also das ist ja halt so ein, also fährt jetzt zum Beispiel im nächsten Jahr Ben Hermanns für, also die haben einige gute Fahrer verpflichtet und die haben auf jeden Fall im nächsten Jahr auch beim Giro sind die dabei mit einer Wildcard, weil natürlich ja, der Giro in Israel startet und ja, fahren jetzt halt in der zweiten Liga des Radsports sozusagen mit und ja.
Fahren auf die Rosa, bin ich ein bisschen neidisch.
Ja, aber es ist quasi so eine Art Projekt, wie es Dimension Data damals war.
Habe ich auch wieder was gelernt. Apropos Dimension Data, Mark Cavendish guckt auf diesem Bild sehr in die Weite und es sieht sehr prosaisch aus. Dimension Data gefällt mir jetzt eigentlich so vom, der Schnitt ist ein bisschen komisch, muss ich zugeben. Also dieser Ärmel und der Halsausschnitt wäre nicht so meins, aber sieht ein bisschen aus wie so ein Zeitfahranzug fast.
So ja, ne, also aber hat sich jetzt nicht so, also ich finde nicht so gravierend verändert das Trikot von denen.
Nee. Dann das dritte, was ich jetzt hier noch, oder in anderen Reihenfolge, Education First. Das ist doch das ehemalige Team.
Cannondale, ja.
Ja, für meinen Geschmack, also POC, POC macht natürlich immer viele bunte Sachen und so, deswegen passt es eigentlich ganz gut. Mein Geschmack wäre es nicht unbedingt so ganz, muss ich gestehen.
Ne, meine auch überhaupt nicht. Also beziehungsweise, ich kann es halt nicht verstehen, wie es erlaubt ist, dass dein Team so viel Rosa in dem Anteil hat.
Ja.
Also, was ist wieder blöd, wenn die dann beim Giro damit fahren. Wir hatten in diesem Jahr das Problem mit den weißen Trikots bei der Tour de France. Ja, das hat man so durchgewunken. Ansonsten, früher war es ja so, dass die Onze-Mannschaft beim Giro dann statt den rosa Trikots mit gelben gefahren ist und bei der Tour mit den pinken Trikots statt mit den gelben.
Ja, stimmt. Stimmt, Onze war das. Schönes Trikot finde ich von Lotto Soudal. Bisschen so klassisch, ne?
Also ganz ja, erinnert Form an die große Faema-Mannschaft von Eddie Merckx. Die hatten, fast das gleiche Design.
Ja, dieser. Und die Movistar-Mannschaft, also.
Also da hat sich, also finde ich, am meisten jetzt geändert. Die sind jetzt von diesem dunklen, also vom Grün fast noch, weg ganz ins Hellblaue reingegangen und die Hose ist aber immer noch so dunkelblau, hellschwarz.
Wäre jetzt nicht das, also wenn mir die 5 sagen würdest, hier such dir eins aus, nimm eins, dann wäre mein, also in welchem Team möchtest du fahren aufgrund des Trikots, wäre meine Präferenz ganz klar Lotto. So dieses klassische Design, das wäre so am meisten meins. dieses Blaue und das Verwaschene, also dieses ineinander übergehende von den Movies, das wäre so gar nicht mein Geschmack, mein persönlicher.
Ja, aber dafür werden die gut gesehen im Feld.
Wer weiß, was noch an Trikots kommt. Da warten wir erstmal ab. Das kann man jetzt im Moment noch nicht so ganz sagen. Also wenn euch ein bisschen für Trikots interessiert und Trikotdesign, kann ich euch auch ein Buch ans Herz legen. An dieser Stelle vom Covadonga Verlag gibt es da was über Trikotdesigns, die Trikots der letzten über 50 Jahre, sag ich mal.
Ganz interessant vielleicht noch dazu, was ich neulich nochmal gesehen habe, also es hatte danach eigentlich kein anderes Team wieder, also kann ich mich nicht dran erinnern, Adidas war ja mal Ausstatter vom Team Telekom, mhm, und die hatten 1999 ein Trikot, das hatte, oder beziehungsweise so die Hose, die hatte Leuchtstreifen, mhm, wenn man sich daran noch erinnern kann, das da habe ich danach bei keinem anderen Team mehr gesehen.
Ich kann mich daran erinnern, ich muss überlegen, ob ich das schon noch mal woanders gesehen habe. So sicher, so richtig erinnere ich mich nicht, muss ich gestehen. Aber so Leuchtelemente.
Ja, also wie gesagt, also mir war das neulich nur wieder aufgefallen, als ich da noch mal geschaut hatte, die Etappe Alto de Langdiru. Und da war es ja auch recht dunkel, aber du konntest also die Hose da von Jan Ulrich strahlte wie
ein Sonnenschein.
Wie ein Sonnenschein, ja. Mit diesen Leuchtstreifen.
Ich werde an der Stelle auch das Buch über die Trikots mal verlinken, damit, wenn ihr euch das interessiert, damit ihr das da sehen könnt beim Covadonga Verlag. Ich habe es, glaube ich, auch im Regal hier stehen. Also ich habe es zumindest schon mehrfach durchgeblättert. Und sehr, 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 sehr schön. Die Strecke der Tour de Alps wurde noch bekannt gegeben. Hast du auf die Liste geschrieben?
Genau, denn? 5 Etappen, also es ist ja die ehemalige Trentino-Rundfahrt, Giro del Trentino, in diesem Jahr erstmals als Tour auf die Alps ausgetragen und traditionell durch die Region bedingt natürlich sehr, sehr bergig.
Ja, das und kann man so sagen.
Und also führt halt durch Südtirol, also Norditalien und Teile von Österreich auch in diesem Jahr. Fand ich die Rundfahrt also extrem attraktiv und spannend auch. Und im nächsten Jahr ist es ganz spannend, weil diese letzte Etappe von Rattenberg nach Innsbruck, die findet soll, glaube ich, der Originalparcours der WM-Strecke auch sein. Und der Paulus Longo, der Trainer von Nibali, der hat jetzt schon gesagt, das ist für ihn eines der wichtigsten Rennen des Jahres, weil man da unter Rennbedingungen diesen WM-Kurs testen kann.
Okay. Weiß man, in welche Richtung es da gehen wird mit Nibali dieses Jahr?
Ist natürlich vom Veranstalter ein cleverer Schachzug, diese Etappe so zu bauen. So holt man sich gute Rennfahrer zur Rundfahrt.
Ja, auf jeden Fall. Mann, da haben sie sich echt was gedacht. Aber schön,
ja, aber auch ansonsten schöne Etappen, also Bergankunft, Val di Fiemme, Alpe di Pampiago, nach Meran, von Klausen nach Lienz. Also wer da mal dann in der Zeit auch vielleicht in Südtirol ist, sieht da vielleicht auch die Fahrer mal.
Du stehst auch auf die Gegend so ein bisschen, ne? Du magst das da.
Klar, ja. Also ist nicht weit weg und bietet sich immer an, da mal hinzufahren.
Was vielleicht etwas weiter weg ist und sich deswegen nicht unbedingt für den nächsten Urlaub so einfach hier mal dort eignet. Weißt du noch, welche Rundfahrt das war? War das jetzt, wo es zu dieser Szene kam?
Weißt du, das war die Hainan-Rundfahrt, Tour of Hainan.
Genau.
China.
Um es einzuordnen, dieses Bild oder das, was vielleicht den, das, wie lange ist das jetzt her? 2 Wochen? 3 Wochen schätze ich mal ungefähr.
Nö, es ist ja 2 Wochen jetzt her.
Ja. Prägte sich ein, weil ein Fahrer eines Teams, weiß ich gar nicht mehr welches Team,
ein chinesisches Team.
Ja. Ging auf einen Betreuer der Schweizer Nationalmannschaft, glaube ich, los, ne?
Genau.
Und was im ersten Moment mir nicht klar war und was vielleicht auch nicht jedem anderen unbedingt klar war, ne, es hieß immer nur ein Schweizer Betreuer, das war der gute alte Danilo. Danilo Hondo im Diensten des Schweizer Radsportverbandes, dort als Betreuer dabei. Und man sah dann auf Bildern vermeintlich, dass der Fahrer touchiert wurde während des Rennens vom Schweizer Auto, dadurch gestürzt ist, und der ist dann nach dem Rennen hat er gedacht, den sage ich jetzt mal meine Meinung. Und ist wirklich ziemlich ausgerastet, auf Danilo Hondo losgegangen, ist dann, das Lustigste fand ich eigentlich, ich finde es immer sehr schön, also Emotionen in so einem Sport gehören halt dazu, Schlägereien gehören nicht dazu. Wie er dann nochmal zum Auto gegangen ist und seine Luftpumpe geholt hat, um mit der Luftpumpe auf Danilo Hondo loszugehen. Das war wirklich ein bisschen slapstickhaft schon alles.
Ja, und es standen vor allem irgendwie 30 Leute rum, die ihn hätten aufhalten können, aber keiner hat eingegriffen.
Ja, den hätte ich jetzt aber auch erstmal nicht gestoppt. Ne? Also der wirkt jetzt nicht so, als wenn man mit dem nochmal diskutieren möchte über die Situation. Was jetzt dazu kommt, auf den Bildern war auch gar nicht klar ersichtlich, dass sie ihn wirklich touchiert haben mit dem Auto. Also vielleicht war es auch ein Fahrfehler seinerseits. Was viele nicht, oder was vielleicht die wenigsten nur wissen und mir aus, wie sagt man, gut.
Erster Hand.
Nee, das leider nicht. So nah bin ich dann doch nicht dran. Aber man sagt, aus gewöhnlich
gut informierten
Kreisen. Ja, aus gewöhnlich gut informierten Kreisen wurde mir berichtet, dass es mitnichten vorbei war nach dieser Szene.
Okay.
Am Abend haben sich die Schweizer Betreuer nochmal irgendwie gedacht, na komm, also wollen wir jetzt aus der Nummer nicht rausgehen. sind dann da hingegangen, um das Gespräch zu suchen, um sich auch gegebenenfalls zu entschuldigen, wenn es nötig wäre, aber auch zu erklären, dass da wohl nichts passiert wäre, aber dann, ne, einfach so, lass uns mal in Ruhe drüber reden, ne? Jetzt Emotionen weitergekocht, runtergekocht und jetzt geht's wieder. Und da müssen sie wieder ausgerastet sein und losgeprügelt haben. Was dann ja auch darin gipfelte, dass, glaube ich, das Team und der Fahrer jetzt für ein Jahr komplett gesperrt sind für alles.
Also der Fahrer wurde auf jeden Fall, glaube ich, für 4 Jahre sogar gesperrt.
Für 4 Jahre, okay. Ein Jahr und das ganze Team für ein Jahr auch.
Ja, genau.
Also da hat er der ganzen Mannschaft irgendwie einen Bärendienst erwiesen. Aber es muss wohl am Abend weitergegangen sein mit der Prügelei oder mit seinem Ausraster gegenüber den Schweizern.
Naja, also ich weiß, also er muss ja schon gravierend, also die müssen den ja wirklich über den Haufen gefahren haben. Also man sieht ja auch, den Sturz hat man ja auch in dem Video irgendwie gesehen, aber ob der da jetzt von denen bewusst angefahren wurde oder ob der einfach nur nicht wusste, wie man sich in so einem Radrennen zu verhalten hat, das sei jetzt dahingestellt.
Also mir wurde, wie gesagt, aus gewöhnlich guten Richtungskreisen gesagt, dass das Auto noch nicht mal den Fahrer berührt hätte. Und ich kann mich auch...
Ja, dann ist es ja vollkommen unverständlich.
Ja, das unterschreibe ich so.
Und ich kann mir auch nicht vorstellen, also Danilo Hondo ist ja auch ein erfahrener Profi gewesen, also der so und so viele Jahre im Peloton mitgefahren ist, dass der da jetzt irgendwie bewusst einen Fahrer anfährt oder dass ihm sowas passiert.
Wäre ja auch noch die Frage gewesen, ob er das überhaupt, ob er das Auto gefahren ist oder Beifahrer war. Das ist ja auch nochmal
die Frage.
Ganz andere Geschichte, ne? Aber wie gesagt, ne, also diese Bilder haben uns wohl alle zum Schmunzeln gebracht und als ich heute dann diese Information bekommen habe, dass es offensichtlich noch eine zweite Runde gab in diesem Boxkampf, ja, dass nicht nach dem ersten Gongschlag es beendet war, habe ich dir sofort geschrieben, Themenliste Hondo eintragen, damit ich das auch ja nicht vergesse zu erzählen.
Naja.
Ja. Siehst du mal, kann ich auch mal mit ihr Profi-Wissen glänzen und was Nass aus dem Ärmel holen. Jo, Hondo prügelt und wo wir schon mal in Asien sind, können wir da auch direkt weitermachen. Du hast den vermeintlichen
Olympiakurs.
Ich wollte schon gerade sagen, WM. Lass mich mal kurz überlegen. Letztes Jahr waren Olympische Spiele, ne? Das heißt, 3 Jahre vorher sprechen wir jetzt schon über den Olympiakurs.
Ja, genau.
Ja, genau, okay.
Aber er muss ja rechtzeitig feststehen.
Ja.
Die müssen das ja auch planen.
Ja, wir oder die.
Die japanischen Organisatoren.
Ja, aber du musst es doch nicht 3 Jahre vorher, oder? Musst es schon? Naja.
Ja, du musst ja auch einreichen, das muss ja durch bestimmte Gremien durchgehen.
Okay. Also sieht für mich nach einem Kurs, also es wäre eine schöne Tour-Etappe.
Ja, ist also ähnlich, vielleicht nicht ganz so schwierig wie der Parcours im letzten Jahr in Rio, wo es da auch also total bergig war und das eigentlich der schwierigste Olympia-Parcours aller Zeiten war, aber auch mit recht schweren Bergen, also 15,2 Kilometer mit 6% im Schnitt, kurz vorm Ziel nochmal, das wäre natürlich was. Und vor allem werden das doch auch wunderschöne Bilder sein, also für alle, die schon mal da waren, unweit des Mount Fuji oder Fuji, ist ja dieser riesengroße Gletscher oder Vulkan, wie soll man sagen. Und es ist auf jeden Fall dann wieder so ein Olympiakurs, wo sich diejenigen, die vielleicht vor einem Jahr geschlagen wurden oder enttäuscht waren, da revanchieren können nochmal. Aber im letzten Jahr hat man auch gesehen, am Ende hat ein Fahrer wie Greg van Avermaet gewonnen. Ein guter Klassikerfahrer, der auch gut über die Berge kommt, hat sich da durchgesetzt. Und ja, aber auf jeden Fall wäre es, also ich würde es gut finden, wenn es diese Strecke geben würde, weil dann, ja, viele Fahrer gewinnen können.
Was mich ein bisschen irritiert oder wundert, weil bis dato war es ja oft so, dass es eine Art von Rundstrecke ist. Und das wäre schon irgendwie eine ganz klassische Rennstrecke, ne? Also einmal durch.
Genau.
Ja, also wenn ich jetzt im Hinblick auf gerade so Veranstaltungen wie Olympia, wo auch viele mal hingehen, die nicht mit dem Sport so viel zu tun haben oder die mal sich ein Radrennen anschauen wollen, weniger interessant, so gern ich, so schön ich die Strecke finde. Weißt du, ich weiß nicht, ob diese Strecke für so eine Veranstaltung wie WM oder Olympia so gut geeignet ist, obwohl es mit Sicherheit eine sehr, sehr wunderschöne Strecke sein wird. Für uns.
Ja, weißt aber du,
für uns,
mehr,
für uns, die es an der Glotze mehr, gucken.
Mache ich mir ja eigentlich so keine Sorgen, also weil die Japaner sind ja Radsport verrückt. Also man, also es war jetzt zuletzt auch wieder dieses Saitana-Kriterium, was jedes Jahr auch stattfindet. Also auch in diesem Jahr wieder, wo sich dann die Fahrer so immer als irgendwas verkleiden, entweder als Mönche oder als Sumo-Ringer oder
genau. Find, ja, da haben wir, glaube ich, die gleiche ähnliche Meinung zu.
Aber es wird, glaube ich, auch von der ASO aus jetzt organisiert.
Was meinst du, das Rennen?
Dieses Kriterium da.
Ja, ja. Ja, also ja, ich wollte damit gar nicht die Strecke jetzt irgendwie schlecht machen. So als Strecke wird das, was mich ein bisschen irritiert ist oder gerne wüsste. Ah, hier oben, okay. Aber die fahren nicht wirklich hoch im Sinne von richtig in die, also weißt du, von den Höhen, also von der Höhe her. Ne, also mit
1500 Metern.
Nee, weißt du, so eine Strecke von 25 Kilometer hier, die auf diesem Hochplateau ist zum Beispiel, ne, das wäre jetzt auf deutlich höherem Höhe, könnte das nochmal zu anderen Ergebnissen führen, als es so tut. Ja, guckt euch die Strecke mal an, sieht interessant aus, könnte was Schönes werden. Und damit sind wir eigentlich auch schon durch. Für heute.
Genau.
Hast ja wirklich einen bunten Strauß an Themen zusammengestellt. Chapeau, Chapeau.
Ja klar, der Radsport schläft nie. Und es sind jetzt, glaube ich, nur noch 61 Tage bis zur Tour Down Under.
Hast du sie, wie kommst du auf einen, du möchtest auf unseren wunderschönen Kalender, den ich jetzt angefangen habe einzufliegen, genau. Anspielen. Stehen da die Tage noch? Nee, ne?
Nee, die Tage sind, glaube ich, nicht dabei, aber es ist jetzt halt nur am 18. Januar geht es, glaube ich, los, oder?
16. Januar.
Nee, 13., oder? 13. bis 21. Januar, oder?
Ja, aber die davor ist doch so Vorveranstaltung.
Ach so, ja, das Kriterium, ja, genau, das ist schon dazu.
Aber ich sehe gerade in unserem Kalender, der wirklich wunderschön eingepflegt wurde von mir, da ist dieser Link drin, das gefällt mir noch gar nicht. Ich habe das gar nicht auf unserer Seite gesehen, sondern bisher nur in dem Kalender selber. Da muss ich nochmal nachbessern. Also das ist so sozusagen Work in Progress. Ne? Also ihr könnt auf der rechten Seite jetzt bei uns, erstmal habt ihr da gesehen, dass heute um 20 Uhr eine Folge anfangen sollte. Das hat sich ein bisschen verzögert aufgrund von Themen, aufgrund von mir und Technik. Das heißt, wenn ihr mal sehen wollt, okay, dann und dann nehmen die Jungs das nächste Mal live auf und vielleicht mit dabei live zuhören möchtet, dann kriegt ihr auch viel mehr mit, was so nebenher noch passiert hier. Dann könnt ihr das dort abonnieren und wie schon vor einem guten Monat angekündigt, werden da auch so die wichtigsten Profirennen dann im Kalender drin sein. Also nicht jedes kleine Fitnessrennen, weil diesen Kalender kann man abonnieren und dann habt ihr den auf eurem Telefon oder auf dem Computer im Kalender und seid zumindest über die wichtigen Rennen informiert. Und die Idee mit der Fahne möchte ich nochmal ganz besonders herausheben vom Thomas, war wirklich fantastisch. Also habe ich schon eine sehr schöne Rückmeldung zu bekommen. Da jemand sagte, ich meinte, guck mal nach, ob das so okay ist für dich vom Format und alles, wie das aussieht. Und dann meinte die Person so, ach, sogar mit Fahne, wie schön. Bist du noch da? Jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Ja, gut. Ich weiß nicht, warum er weg ist, aber dann bleibt es jetzt an mir, dass ich sage, ja, habt noch einen schönen Abend. Ich hoffe, euch geht's weiterhin gut. Ihr habt eine schöne Vorweihnachtszeit. Möchte mich bedanken für Spenden via Patreon, via PayPal. Wir Überweisungen und was wir da alles bekommen von dem einen oder anderen kleinen Vieh macht immer auch Mist. Und ganz auch herzlichen Dank für die Bestellung über Amazon. Könnt ihr über unser Suchfenster gehen und dann geht ein kleiner Prozentsatz an uns zur Vorweihnachtszeit. Vielleicht noch die eine oder andere Bestellung mehr. Aber ihr braucht auch gar nichts machen oder uns einen Kommentar schicken. Da freuen wir uns genauso drüber oder einfach Freunden davon erzählen oder was. Egal, wir machen das ja für unseren Spaß und wenn ihr da auch Spaß dran habt, dann umso besser. Also, gehabt euch wohl und bis bald. Tschüss.